verschieden, aber versöhnt, jüdische und arabische Nachfolger Jesu. Ich bitte um Verständnis dafür, wenn ich Predigt auf Schriftdeutsch halte. Es kann immer wieder sein, dass ich einmal Mundart einflechten tue. Meine Frau hat gemeint, es wäre besser, wenn ich in der Schweiz vielleicht doch Schriftdeutsch predigt halte, weil ich sonst mein Sitz langsam wird. Ich denke, ich werde auf jeden Fall verstanden mit Schriftdeutsch. Bei einem Gebetstag von einigen hundert messianischen Juden und arabischen Christen in Nazareth in Israel gab der jüdisch-messianische Pastor Israel Harel einen Gedankenanstoß weiter. Übrigens, Israel Harel, dieser messianisch-jüdische Pastor in Israel, ist mit einer Schweizer Frau verheiratet. Gott machte keinen Fehler, sagte Israel Harel, als er Juden und Araber gemeinsam in dieses Land stellte. Wie Mann und Frau sehr verschieden sind, aber vor Gott den gleichen Wert haben und sich ergänzen können, so brauchen wir Juden und Araber einander, um uns gegenseitig zu ergänzen. Jedes der beiden Völker hält den Schlüssel zur Heilung des anderen in der Hand. Welch große Kraft geht davon aus, wenn beide zusammen dem Herrn dienen und somit ihrem Land Heilung bringen. Wie angespannt die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern andererseits sind, das möge diese Szene zeigen. Ein palästinensischer Reiseführer, der nebenbei sehr gut Deutsch spricht, aus Beit Jala bei Bethlehem, zeigt einer von mir und meiner Frau geleiteten Reisegruppe jene Sperrmauer, die Jerusalem und Bethlehem seit etlichen Jahren voneinander trennt. Wenn ich als theologischer Leiter der AMS die Reisegruppen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete bringe, dann gehören dazu, wie schon erwähnt, immer auch Begegnungen mit Geschwistern im Glauben an den jüdischen Messias Jesus, auf der israelischen wie auf der palästinensischen Seite. Von diesen Begegnungen her, aber auch aufgrund von Berichten von Partnern der AMS auf beiden Seiten des Nahostkonflikts, kann ich immer wieder auch erfreuliche Nachrichten aus dem Nahen Osten weitergeben. Messianische Juden und arabische Christen kapitulieren nicht vor der Übermacht von Vorurteilen und Verblendung, Schmerz und Hoffnungslosigkeit, Hass und Gewalt. Nein, sie resignieren nicht. Ich muss kurz erklären, was ich in diesem Zusammenhang mit Arabisch meine, nämlich Arabisch sprechend. Es ist so, längst nicht alle Menschen, die Arabisch als Muttersprache haben, verstehen sich deswegen auch als Araber. Ägypter beispielsweise betonen, wir sind keine Araber, auch wenn wir Arabisch sprechen. Ein Pastor aus Syrien, seit langem in Deutschland zu Hause und tätig, auch im Dienst an arabisch sprechenden Flüchtlingen, hat mir dieser Tage gesagt, wir Syrer sind keine Araber. Nicht einmal die Syrer sind streng genommen Araber. Während jener Reise, auf der dieses Bild von der Sperrmauer entstanden ist, hat eine Teilnehmerin gemeint: Ich habe immer gedacht, dass das Land Israel dem Plan Gottes entsprechend nur für die Juden bestimmt ist. Wäre dem so, wäre dann das Thema Versöhnung, versöhnte Verschiedenheit zwischen arabisch sprechenden Christen Und Juden, die an Jesus glauben, nicht abwegig, zumindest im Heiligen Land? Müssten dann Christen nicht konsequenterweise dafür eintreten, dass Drusen, Armenier und Millionen von arabisch sprechenden Menschen, Christen und Muslime gleichermaßen, das Land Israel verlassen? Auch dann, wenn sie Staatsbürger Israels sind, wie dies auf viele von ihnen zutrifft. Diese Frage bezieht sich nicht nur auf den heutigen Staat Israel samt den Golanhöhen an der Grenze zu Syrien, sondern auch auf das gesamte Judäa, Samaria und den Gazastreifen, also die palästinensischen Gebiete. Hier kurz der Überblick über Israel und Umgebung politisch. Ganz links im Westen Ägypten, Israel dazwischen, rechts Jordanien, dann weiß eingezeichnet die sogenannte Westbank, das Westjordanland, und ebenfalls weiß eingezeichnet am Mittelmeer der Gazastreifen. Dann Syrien im Nordosten und ganz im Norden der Libanon, so die derzeitigen Grenzgegebenheiten. Vor wenigen Jahren ist von dem Journalisten und Theologen Johannes Gerloff, der schon lange in Israel lebt und arbeitet, eine ausführliche Studie erschienen mit dem Titel Die Palästinenser. Darin weist Johannes Gerloff nach, dass die Menschen, die heute als Palästinenser bezeichnet werden, nicht einfach pauschal als Araber bezeichnet werden können. Sie haben oftmals Vorfahren nicht nur auf der arabischen Halbinsel. Das wären dann echte Araber. Sie haben vielfach auch Vorfahren in Ägypten. Und das finde ich schon staunenswert. Manche heutigen Palästinenser haben sogar Vorfahren unter Uhrmachern, die vor langer, langer Zeit aus dem Schwarzwald bis nach Palästina unter der türkisch-osmanischen Herrschaft gewandert sind und dort Wurzeln geschlagen haben. Wer weiß, ob es nicht auch einige Palästinenser mit Schweizer Wurzeln gibt. Wer weiß. Es ist auffallend, wie viele Palästinenser eine ganz helle Hautfarbe haben und dazu noch rothaarig sind. Das würde ich am ehesten mit den Kreuzfahrern, mit den Kreuzrittern im Mittelalter in Verbindung bringen. Manche Palästinenser sollen sogar Vorfahren haben, die als Juden vor vielen Jahrhunderten unter Zwang islamisiert und arabisiert worden sind. Bei Johannes Gerloff findet man auch biblische Belege dafür, dass das Mitleben von Nichtangehörigen des Volkes Israel, also von Fremdlingen im Land Israel, von Gott her ausdrücklich vorgesehen ist, mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Das ist, nebenbei gesagt, eine Antwort auf jene Dame in unserer Reisegruppe vor einigen Jahren. Ich habe immer gedacht, dass. Vor etlichen Jahren habe ich das Vorrecht gehabt, an einer Wüstentour, genauer gesagt im Sinai, einer Versöhnungsbewegung zwischen Israelis und Palästinensern teilzunehmen. Die Versöhnungsbewegung hinter jener Tour trägt den arabischen Namen Musalaha, Versöhnung. Ich bin damals einer von mehreren europäischen Teilnehmern gewesen, neben messianischen Juden aus Israel und arabisch sprechenden Christen aus Israel und den palästinensischen Gebieten. Auf neutralem Boden, eben im Sinai, sind wir tagelang wandernd unterwegs gewesen. Das verbindet miteinander. wenn man gemeinsam im wörtlichen Sinn über Stock und Stein geht, wenn man miteinander isst, wenn man miteinander den Schöpfer und Vater im Himmel im Namen Jesu anbetet, wenn man einander vertraut, wenn einer den anderen buchstäblich auffangen muss, wenn es nicht anders weitergeht als rutschend und springend sich auffangen lassend. Dort im Sinai habe ich Johnny Chachwan eben erwähnt, kennengelernt. Wie gesagt, er ist palästinensischer Christ aus Beit Jala bei Bethlehem. Mit seiner Frau Marlene leitet er seit nunmehr 20 Jahren das Beit Alika, ein christliches Freizeit- und Schulungszentrum, ein Ort der Sammlung für Christen. Aber auch Muslime kommen gerne dorthin. Dieses Haus wendet sich mit etwas Erfolg gegen den Trend unter palästinensischen Christen auszuwandern, bis hin nach Südamerika. Warum? Weil sie für sich keine Lebensperspektive mehr auf der palästinensischen Seite sehen. Auch angesichts der immer größer werdenden Mehrheit von Muslimen im Land. Johnny und ich sind damals zusammen ein Stück Weges gegangen, mitten in der Wüste. Wir sind damals wilden Eseln begegnet. Nachdenklich hat Johnny damals zu mir gesagt, so ein wilder Esel bin ich auch gewesen, bis ich Jesus begegnet bin. So ein wilder Esel bin ich auch gewesen. Johnny ist Jesus begegnet als dem, der den Weg zu Gott öffnet. Dieses Erlebnis ist ihm erst im jungen Erwachsenenalter geschenkt worden, in Kanada, obwohl er aus einer griechisch-orthodoxen, also aus einer christlichen Familie stammt, dort in Beit Jala. Johnny hat dort in der Wüste jenen messianischen Gemeindeleiter Howard Bass aus Beersheba in Israel mit seiner amerikanisch-christlichen Frau Randy kennengelernt. Ich zeige uns noch einmal das Bild von der Begegnung. Rechts von Randy übrigens meine Kollegin Katrin Meerwein, unsere administrative Leiterin, Absolventin vom Theologischen Seminar St. Krishona. Ganz links mein Kollege Jurek Schulz aus Hamburg, ein seltener Vogel. Er ist ein deutscher messianischer Jude. Für meine Frau ist es eine Freude gewesen, diese beiden Ehepaare aus dem Nahen Osten eine Woche lang zu beherbergen und zu erleben, wie sie in versöhnter Verschiedenheit miteinander zurechtgekommen sind. In der Einladung zu dieser Besuchswoche in der Schweiz und in Deutschland hat es geheißen, die Spannungen im Nahen Osten im Blick, mitten in dieser Situation leben messianisch-jüdische Nachfolger Jesu und palästinensische Christen und demonstrieren das, was die Politik bisher nicht geschafft hat. Einheit und Frieden. In Jesus, dem Messias Israels und Heiland der Welt, sind sie miteinander verbunden und keine Grenzen oder Sicherheitsmauern können sie trennen. Nicht wenige arabisch sprechende Menschen, insbesondere die heutigen Palästinenser, verstehen sich wie jüdische Menschen auch als Nachkommen Abrahams. Palästinenser verstehen sich allerdings nicht als Nachkommen von Abrahams Sohn Isaak, sondern als Nachkommen von Isaaks Halbbruder Ismael. Das erste Buch Mose berichtet im 16. Kapitel über die Geburt und den Weg Ismaels folgendes. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Hände gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihm. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Da hat also Abraham seinen ersten Sohn Ismael gezeugt, mit Hagar, einer ägyptischen Magd seiner Frau Sarai. Letztlich haben die Ungeduld und der Unglaube Abrahams und seiner Frau dazu geführt, dass nicht ihnen beiden zuerst ein Sohn geboren worden ist, der von Gott ausdrücklich versprochene, verheißene Sohn. Nachdem Hagar schwanger geworden ist, verachtet sie ihre Herrin. Es fallen grobe Worte zwischen den beiden Frauen. Die Magd flieht schließlich in die Wüste. Dort aber hält sie von einem Engel Gottes die Anweisung: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Gott verspricht der Hagar: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Dann wird Hagar angewiesen, ihren Sohn Ismael zu nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Nachdem Ismael das Jugendalter erreicht hat, muss er mit seiner Mutter die Familie Abrahams verlassen. Inzwischen ist nämlich Isaak geboren worden, der von Gott verheißene Sohn Abrahams und Sarahs. Sie, Sarah, ist die treibende Kraft, was die Trennung der beiden Familienhälften angeht. Sarah spürt dieses Miteinander, auch das der beiden Halbbrüder, ist zu schwierig. Abraham sträubt sich zunächst gegen das Ansinnen seiner Frau. Erst als Gott selber sich hinter Sarah stellt, schreitet Abraham zur Tat. Mutter Hagar und Sohn Ismael müssen gehen. Die Trennung, so schmerzlich sie auch ist, ist unumgänglich. Isaak ist die Erfüllung der Pläne Gottes mit Abraham und Sarah, nicht Ismael. Aber Gott nimmt sich Hagars und ihres Sohnes an. Gott erfüllt Abrahams Herzenswunsch. Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Ismael ist immerhin der erstgeborene Sohn Abrahams. Nachdem Gott dem Abraham noch einmal deutlich gemacht hat, dass er seinen Plan, die Bundeslinie mit Isaak fortzusetzen, nicht ändern wird, verspricht er seinem Vater Folgendes: Für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Nachdem Ismael und seine Mutter in der Wüste dem Verdursten und Verhungern nahe sind, ruft der Engel Gottes Hagar zu. Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Gott lässt nicht zu, dass Hagars Sohn Ismael stirbt. Wie er über die Namensgebung versprochen hat, hört er auf das Rufen Ismaels und greift ein, um ihn zu retten in der Wüste. Gott lässt Ismaels Mutter auch wissen, dass er ihrem Sohn eine große Zukunft geben will. Schon vor seiner Geburt ist das Wesen Ismaels so beschrieben worden. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Hier wird schon etwas angekündigt von jenen Kämpfen, die bis heute das Verhältnis der Brüder und ihrer Völker bestimmt. Die Eigenschaft wilder Mensch habe ich in einer Bibelübertragung mit Wildesel wiedergegeben gefunden. Ja, wie schon erwähnt, erinnert mich dieses Stichwort Wildesel an meine erste Begegnung mit Johnny Chachwan, den Jesus so sehr verwandelt hat, zu einem Mann des Friedens gemacht hat. Gott ist es gegenüber beider Brüder, Isaak und Ismael. Er ist auch das gegenüber der Nachkommen dieser beiden Brüder, Halbbrüder. Er hält trotz Unglaube und Ungehorsam, ja trotz Abfall und Verirrung an Israel fest, über Jahrtausende bis heute. Aber auch die Nachkommen Ismaels sind dem Gott und Vater Israels nicht gleichgültig. Und so wird er auch an ihnen und mit ihnen seine Absichten wahr werden lassen. Mehrfach im Buch des Propheten Jesaja finden sich Absichtserklärungen Gottes bezüglich der Nachbarn des Volkes Israel und insbesondere bezüglich der Nachkommen Ismaels, Kedar genannt, nach einem seiner nicht wenigen Söhne. Ich zitiere Verse aus Jesaja 42. Dort beschreibt der Prophet das Kommen des Messias. Er kommt, um den Bund Gottes mit seinem Volk zu erneuern. Blinden wird das Augenlicht geschenkt, Gefangene werden befreit. Gemeinsam mit der Schöpfung werden für diese messianische Zeit ausgerechnet die Nachkommen Ismaels aufgefordert, das Lob Gottes anzustimmen. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Die Stimme sollen erheben die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnt. Dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Es wird also eine Zeit geben, in der die Nachkommen Ismaels dem Gott Israels so begegnen, dass sie ihm alle gebührende Ehre erweisen werden. Dies geschieht da und dort schon heute, auch im Alltag. In Haifa, jener Stadt im Norden Israels, in der das friedliche Miteinander von jüdischen und arabischen Bewohnern der Normalzustand ist, gibt es ein arabisch-christliches Internet-, Fernseh- und Rundfunkstudio. Täglich gibt es Tausende von Zuschauern und Zuhörern, auch aus Ländern, in denen die Botschaft von Jesus, dem Heiland der Welt, völlig unerwünscht ist. Der Leiter jenes Studios ist zugleich Pastor einer arabisch-christlichen Gemeinde. Er wiederum wirkt am Samstag, am Schabbat, im Lobpreisteam einer jüdisch-messianischen Gemeinde auf dem Karmel mit. Ich habe mit meiner kleinen Kamera einen kleinen Eindruck vom Gottesdienst jener Gemeinde auf dem Karmel mit viel Lobpreis einfangen können. Achtung! Soweit, wenigstens ein kurzer Einblick. Dort geht es in vielerlei Hinsicht sehr bunt zu. Da gehen die Sprachen durcheinander. Russisch, Hebräisch, Arabisch und Englisch. Ich habe dort einmal bei einem Gottesdienst einige Zeit gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wer eigentlich der Prediger und wer der Übersetzer gewesen ist. Es wird ein erheblicher Aufwand für die Leinwand getrieben, die Lieder in Hebräisch, dann in kyrillischer Umschrift für die russischsprachigen Gemeindeglieder, Englisch. Es wird Aufwand getrieben für die Einheit im einen Leib Jesu Christi. Ja, dort lebt man, was der Apostel Paulus so beschreibt. Er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe. Er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist Zugang zum Vater. Segen für die ganze Welt wird freigesetzt werden, wenn die Söhne Abrahams in der Zukunft zueinander zurückfinden. An jenem Tag wird Israel als drittes dem Bund von Ägypten und Assur beitreten. Schwer nachzuvollziehen, dass das eine Verheißung Gottes ist. Es ist aber eine Verheißung Gottes, eine Zukunftsansage zum Segen für die ganze Erde. Denn der Herr der Heere wird sie segnen und sagen, gesegnet ist Ägypten, mein Volk, und Assur, das Werk meiner Hände, und Israel, mein Erbbesitz. Hier wird eine Versöhnung vorausgesagt von Isaak, dem Sohn der Verheißung, mit Ismael, dem anderen Sohn, menschlichem Willen entsprossen. Assur, im heutigen Irak wiederzufinden, ist ein Wohngebiet der Söhne Ismaels. Auch Ägypten, durch Hagar, die Ägypterin, mit Abraham verbunden, wird in die Zusage Gottes an ihn einbezogen. Ein Segen für die ganze Welt zu sein. Die Roadmap Gottes für den künftigen Frieden im Nahen Osten. Ich verdanke diese Grafik übrigens der in der Schweiz beheimateten Gemeinschaft der Versöhnung, Community of Reconciliation, die einen starken Dienst hat unter Muslimen und Juden, insbesondere in Jerusalem. Machen wir einen Sprung zu den Schwaben, zu den echten Schwaben, zu denen ich nicht gehöre. Ich bin ja Badener, aber ich bin gerne bei den echten Schwaben, insbesondere auf dem Schönblick östlich von Stuttgart. Dort steht das geistliche Zentrum der Altpietisten. Ein großes Zentrum. Dort hat im September ein Israel-Kongress unter dem Motto Segen und Versöhnung stattgefunden. Der Mann, der rechts von mir steht, ist von mir übersetzt worden aus dem Englischen. Dieser Mann heißt Dr. Thomas Damianus. Er ist Rechtsanwalt aus Haifa in Israel und nebenamtlich als arabischer Christ Dozent am Israel College of the Bible, einer Ausbildungsstätte, wo messianische Juden und arabische Christen gemeinsam ausgebildet werden, auch mit jüdischen und arabischen Dozenten. Ich habe Dr. Thomas Damianus ganz besonders ins Herz geschlossen. Ich darf in aller Kürze ein wenig aus seinem Leben erzählen. In jungen Jahren ist er ganz bewusst weggegangen von Israel, als Israeli arabischer Herkunft. Er wollte mit den Juden nichts mehr zu tun haben. Wohin hat er sich auf den Weg gemacht? Nach Frankfurt in Deutschland. Und hat in Bad Homburg bei Frankfurt einen Nachtclub geleitet. Und hat dort richtig viel Geld verdient und hat ein großes Auto gefahren. Was ist ihm geschehen? Er hat einen Anruf bekommen aus der Heimat. In der eigenen Familie war Schreckliches geschehen. Sein Schwager hatte seine Schwester in der Ehe geschlagen. Daraufhin hat sein Bruder in Haifa den Schwager halbtot geschlagen. Der Bruder ist dafür in Israel ins Gefängnis gekommen. Der Schwager ist schwerst verletzt in einer Klinik gelegen. Thomas hat sich auf den Weg gemacht, heim nach Haifa, nach Israel. Hat seine Zelte, wie man sagt, abgebrochen in Deutschland. Was schwer vorstellbar ist, aber wahr. Erstens, sein Bruder ist schließlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Und sein Schwager ist auch entlassen worden, als aus der Klinik entlassen worden, als geheilt. Und das Größte, alle Geschwister und Ehepartner sind zum Glauben an Jesus gekommen. Thomas Bruder ist heute Pastor, sein eigener Pastor. Dieses Erlebnis, Jesus kennenzulernen, als bisheriger Namenschrist, hat sein Herz verwandelt. Im Blick auf die Juden, im Blick auf den Staat Israel. Er hat heute kein Problem damit, als arabischer Christ israelischer Staatsbürger zu sein. Hat kein Problem damit, Dozent zu sein am Israel College of the Bible. Er hat dort einen sehr guten Freund gefunden. Beide sind zusammen beim Israel-Kongress auf dem Schönblick aufgetreten. Seth Postel mit amerikanischem Hintergrund. Ich habe die beiden Männer als ihr Betreuer vom Basler Flughafen abgeholt, habe sie mitgenommen auf dem Weg quer über den Schwarzwald. Wir sind zuerst einmal schön Kaffee trinken gegangen in einem netten Lokal am Schwarzwaldrand. Ich sage der Bedienung einer jungen Frau, ich habe Besuch aus Israel dabei. Darauf redet diese junge Frau gleich muttersprachliches Englisch und sagt, I am from Australia, ich bin aus Australien und ich bin Jüdin und ich habe schon in Israel im Kibbutz gearbeitet. Oh, da haben aber die beiden Israelis nicht schlecht gestaunt und haben die Gelegenheit ergriffen, vor dieser jungen Jüdin aus Australien in Deutschland Zeugnis abzulegen von ihrem Glauben. Die haben ganz klar gesagt, wir sind wegen Jesus hier. So etwas hat diese junge Jüdin aus Australien mit einem Deutschen verheiratet noch nie gehört. Diese beiden Männer haben auf dem Schönblick einen tiefen Eindruck hinterlassen mit ihrer Botschaft von versöhnter Verschiedenheit. Und Thomas hat mir erzählt, es seien Teilnehmer des Kongresses, auch Schweizer Teilnehmer hat es nebenbei dort gegeben, es seien Teilnehmer des Kongresses auf ihn zugekommen und hätten erklärt, man mehr ein Bös do, do. Wir können nicht mehr so weitermachen. Wir sind so negativ gegen alle Araber. Und es ist nicht recht gewesen, wie wir gedacht haben, wie wir eine Haltung an den Tag gelegt haben. Ja, wir machen nicht mehr so wieder, im Namen Jesu. Jesus, der Friedefürst, was macht er nicht alles möglich? Er bringt so verschiedene Menschen zusammen. Menschen aus vielfach miteinander verfeindeten Nationen. Und die zwei sind ein Beispiel dafür. Ich freue mich so sehr, dass Jesus so Gewaltiges wirkt unter jüdischen und arabischen Menschen. Nebenbei gesagt, es hätte wohl noch nie in der ganzen Weltgeschichte so viele jüdische Menschen gegeben wie gerade heute, die sich zu Jesus als Messias Israels bekennen, die unsere Geschwister im Glauben sind. Gottlob. Amen. Danke.